Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel.
Na, wie geht's dir?
Soweit so gut, mit Ausnahme der Tatsache, dass wir jetzt seit über einer Stunde jetzt schon am Rumdoktoren sind, um diesen Podcast ans Laufen zu kriegen, weil das ja doch alles gar nicht so einfach ist, wenn man das über den Browser virtuell macht.
Ja, da sagst du was. So langsam bin ich das Thema auch leid und ich meine, die Technologien sind verfügbar. Wir sollten einfach einen Stimmklon trainieren und dann schreiben wir unsere Texte einfach nur noch und lassen sie dann von einer künstlichen Intelligenz einsprechen.
Und das wäre das Ziel für nächstes Jahr. KI in OSINT beziehungsweise KI in OSINT Studio. Aber das ist ja gar nicht das Thema des heutigen Tages.
Genau, heute haben wir was ganz anderes vor. Wir haben ja jetzt schon ganz vieles thematisiert. Personenrecherchen, Firmenrecherchen. Wie steigen wir überhaupt ein und was sind unsere Vorbereitungen? Heute wollen wir uns einer Subdisziplin von OSINT widmen.
Genau, heute geht es um das Thema SOCMINT, Social Media Intelligence. Also wir haben ja sowohl bei der Personenrecherche als auch bei der Firmenrecherche darauf hingewiesen, dass zu Personeninformationen im Netz vorhanden sind, die man von sozialen Medien runterziehen kann. Und in vielen Fällen ist es gar nicht so einfach, überhaupt in die sozialen Medien reinzukommen. Das heißt, wir werden uns auch im Laufe der nächsten halben Stunde über das Thema Recherche-Accounts unterhalten. Die werden unter Sock-Puppets, die werden ja teilweise benötigt, um reinzukommen. Aber ich glaube, wir können ja mal ein bisschen grundlegender anfangen und uns einfach mal Gedanken machen, welche sozialen Medien gibt es denn? Welche Plattformen können wir denn hier ansteuern, um Informationen zu gewinnen?
Ja, das ist natürlich auch wieder von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass man hier auch wieder mit einer generellen OSINT-Recherche einsteigt. Also alles, was wir bis jetzt gemacht haben und thematisiert hatten, Personenrecherche, ganz normale Nutzung von Suchmaschinen, das ist eigentlich der erste Schritt, um erstmal abzuklopfen, wo ist denn meine Zielperson überhaupt aktiv? Und was da natürlich auch mit reinspielt, das hatten wir in der Personenrecherche auch so ein bisschen anklingen lassen. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Ist das jemand, der technikaffin ist, der vielleicht auch Wert auf Privatsphäre legt? Dann treffen wir den wahrscheinlich eher nicht auf den Meta-Plattformen wie Facebook, Instagram und Co. an. Dann je nachdem, wie vielleicht die politische Gesinnung ist, ja, spielt eine andere Plattform eine Rolle als bei anderen Personen. Und auch das Alter spielt eine Rolle. Du bringst ja immer gerne das Beispiel mit deiner Tochter, die sich auf keinen Fall auf die Plattform begeben würde, auf denen du dich heimisch fühlst.
Ja, wobei sie sagt, Facebook ist für alte Leute, da fühle ich mich auch nicht heimisch. Also da würdest du mich auch nicht finden. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, dass man sich erstmal Gedanken machen muss, wen oder was recherchiert man. Und das gibt uns dann im Endeffekt die Plattform vor, wo wir Infos finden würden. Also auch wenn wir jetzt von einer reinen Personenrecherche weggehen und wir wollten zum Beispiel was Aktuelles wissen zur Lage in Israel und im Gazastreifen, dann gibt es durchaus verschiedene soziale Medien, wo man Informationen bekommen kann. Aber das ist halt auch wieder schwierig, weil wir ganz viel Miss- und Disinformationen haben. Mhm. Also kann es schon mal sein, dass wir Plattformen haben, wo vermehrt solche Falschinfos geteilt werden. Es kann aber auch Plattformen geben, die vielleicht zuverlässigere Infos geben würden. Also wenn man sich einfach auch mal den Niedergang von Twitter, ich tue mich echt schwer, X zu sagen, aber bleib mal bei Twitter erstmal.
Ja, genau. Ich würde ja sagen, es ist wie bei Ryder und Twix, aber es hat sich leider sehr viel geändert.
Bei Ryder und Twix, bin ich ja noch nicht so alt, dass ich das noch mitgenommen habe und ich kenne es auch fast nur als Twix, aber wie gesagt, Twitter, was mich quasi mein halbes Berufsleben lang schon begleitet, das ist schon schwierig. Aber wenn wir jetzt bei Twitter zum Beispiel bleiben als Plattform, dann kann es ja sein, dass wir dort gar nicht so viele Informationen, persönliche Informationen von einer Person finden, aber vielleicht viele Informationen zu einem Event. Also es unterscheidet Twitter für mich ein bisschen zum Beispiel von Facebook oder Instagram, wo vielleicht die Person im Mittelpunkt steht mit dem, was sie tut. Ja. Und Twitter wäre quasi die Info, die im Mittelpunkt steht. Und natürlich gibt es auch Menschen, die nutzen Twitter so, wie andere Facebook nutzen, also die ihr Essen teilen oder sowas. Aber Schlussendlich muss man sich da auch schon Gedanken machen, wonach sucht man denn und auf welcher Plattform wird man denn da fündig?
Es gibt ja auch diese Unterscheidung von den unterschiedlichen sozialen Netzwerken, was für Arten es gibt, Microblogs, Video, Multimedia-Plattformen wie YouTube und Co. Teilweise kannst du ja heutzutage viele Messenger auch als soziales Netzwerk betrachten. WhatsApp hat jetzt gerade Kanäle eingeführt. Telegram ist sowieso schon lange ein soziales Netzwerk. Mir fällt es immer ein bisschen schwierig, diese ganzen Plattformen auseinanderzuhalten von der Klassifizierung, weil meiner Meinung nach kommen die sich alle näher und näher. Also es gab ja auch mal eine Zeit, da hatte LinkedIn Stories, wo für mich dann so der Punkt erreicht war, okay, das ist alles Einheitsbrei, oben links steht ein anderes Logo in der Ecke und die Personen, mit denen man vernetzt ist, haben entweder einen Klarnamen oder ihr Pseudonym und äußern sich halt ein bisschen anders. Aber vieles hat sich da angeglichen. Ich weiß nicht, wie es dir
da geht.
Jetzt,
wo du sagst, ich meine, es gibt ja viele Quasi-Kopien von TikTok. Also TikTok ist ja nicht die erste Social-Media-Plattform, die mit kurzen Videoclips auf sich aufmerksam machte. Da gab es auch schon mal Vine in der Vergangenheit. Das waren so 7-Sekunden-Clips. Und nachdem TikTok so durch die Decke gegangen ist, gab es dann was Ähnliches auf YouTube, auf Instagram,
gibt's immer noch.
Auf
YouTube
Facebook.
Shorts,
also klar.
Genau, die Reels. Und sogar Twitter hat das, ne? Das habe ich irgendwann mal durch Zufall entdeckt, dass du bei Twitter bei den Videos hochswipen kannst, wie bei TikTok.
Ja.
Und dann das nächste.
Ja.
Und ich dachte so, hä? Seit wann geht das bei Twitter?
Ja, dann bist du auch schnell in diesem sogenannten Doom-Scrolling drin. Also wo du schlussendlich ein Video nach dem anderen bekommst mit irgendeinem Inhalt, der dich gar nicht interessiert eigentlich, dich aber vollkommen fesselt. Aber geh mal davon mal ein bisschen weg und schauen uns mal wirklich die Grundlagen an. Du hast gesagt, du gehst erstmal hin und googelst, wo könnte deine Zielperson unterwegs sein oder wo könntest du Informationen zu einem Sachverhalt finden? Und was die meisten Social-Media-Plattformen gemein haben, ist, dass man sich anmelden muss, um die volle Bandbreite dieser Plattform nutzen zu können. Also es gibt schon welche, die bei Google schön indiziert sind, also wo eine Google-Suche reicht. Wenn ich aber mehr wissen möchte oder gewisse Suchen durchführen möchte, dann muss ich mich tatsächlich anmelden. Und das bringt uns ganz schnell in den Bereich Sockpuppets oder zu Deutsch Recherche-Accounts, wo es je nach Plattform einfach ist, irgendwo in die Plattform reinzukommen oder auch etwas schwieriger. Also wie gehst du denn dann bei der Kreation eines Recherche-Accounts vor?
Tatsächlich möchte ich gerade noch mal einen Schritt zurück machen, und zwar, du hast ja gesagt, man meldet sich bei der Plattform an, und das finde ich etwas, was so elementar wichtig ist, wie wir gerade auch gesprochen haben. Man muss sich auf die Plattform begeben und sie nutzen, und sei es eben unter einem Recherche-Account. Ich kann nicht sagen, ich recherchiere in sozialen Netzwerken, wenn ich eine Plattform noch nie benutzt habe. Natürlich gibt es so ein paar grundlegende Techniken, die kann man eigentlich immer auf soziale Netzwerke anwenden. Und das ist denen teilweise auch gemein. Du hast angesprochen, die Suchfunktion. Und ich sage immer, naja, das sind soziale Netzwerke, denen ist daran gelegen, dass du andere Personen finden kannst, auf die eine oder andere Art und Weise. Sei es, dass du nach einem Namen oder nach einem Username suchen kannst, ob du ein Telefonbuch uploaden kannst. Da gab es gerade auch einen schönen Artikel in der Taz zu den Schattenprofilen. Oder dass du nach Eigenschaften der Person suchen kannst, wie auf Dating-Plattformen. Dass du halt Alter, Geschlecht angeben kannst und einen Radius. Auch das kann natürlich genutzt werden, um Personen zu finden.
Ja, jetzt, wo du es auch sagst, also es kann schon mal sein, dass ich dann irgendwann auf einer Plattform unterwegs bin im Rahmen einer Recherche, mit der ich mich nicht ganz so auskenne. Und ich gehe tatsächlich nicht auf diese Plattform und fange dann meine Recherche direkt an, sondern ich betreibe OSINT, um OSINT betreiben zu können. Das heißt, ich google vorher einfach mal, gibt es denn da Suchoperatoren? Wie kann ich denn am besten auf dieser Plattform suchen? Spiele da vielleicht auch ein bisschen einfach mal rum, damit ich mich da wohlfühle. Und dann würde ich erst in die richtige Recherche einsteigen. Also vor kurzem hatte ich so ein Beispiel, dass ich mal wieder im chinesischen Netz unterwegs war, auf der Plattform Weibo. Das ist ja so ähnlich wie Twitter. Und da musste ich auch, weil ich inzwischen alles vergessen hatte, weil es auch 2-3 Jahre her ist, dass ich da unterwegs war, nochmal googeln, was sind so die grundsätzlichen Infos, die man da finden könnte zu einem User, wie ist quasi die Struktur dieser Plattform, welche Suchmöglichkeiten habe ich. Und dann bin ich hingegangen und habe dann für meinen Auftrag was gesucht und schlussendlich auch gefunden. Aber auch hier wieder ganz stumpf, OSINT zu betreiben, bevor man OSINT betreibt.
Ja, das hat ja sogar noch einen Sicherheitsaspekt. Teilweise wird ja der Nutzer, zu dem du recherchierst, auch benachrichtigt. Da gibt es so diese uralt Beispiele mit LinkedIn-Profil, dass du dann auftauchst. Aber da gibt es ja noch viele, viele weitere Beispiele, wo eben die Zielperson, wenn man jetzt bei einer personenzentrischen Suche ist, benachrichtigt wird, dass jemand zu einem recherchiert oder Hinweise darauf bekommt, okay, was habe ich mit der Person zu tun? Das sollte man unbedingt gerade in sensiblen Bereichen vorher testen mit eigenen Accounts. Und selbst dann kann man es nicht hundertprozentig ausschließen. Von daher ist das auch immer eine Abwägungssache, wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen. Aber jetzt zu den Recherche-Accounts. Also da hängt es natürlich auch davon ab, was ist mein Zweck? Brauche ich den Account nur, um auf eine Plattform zu kommen? Und es ist eigentlich egal, wie ich da erscheine. Früher hat man so vom Eierkopf gesprochen, wenn man einfach dieses Standard-Profilbild bei Twitter oder anderen Profilen belassen hat.
Genau, und Twitter wäre für mich das passende Beispiel dazu, wo ganz viele Eierköpfe sind.
Genau, ja.
Also wo man im Endeffekt sich einfach nur anmelden muss, Profilbild egal, Name egal. Aber wenn ich die ganze Bandbreite der Suchmöglichkeiten nutzen möchte, zum Beispiel TweetDeck, dann muss ich auch Geld dafür ausgeben. Also jetzt das kann ja auch durchaus eine Hürde sein.
Genau, das ist die nächste Hürde. Habe ich einen Bezahl-Account, werden mir dadurch weitere Möglichkeiten offenbart, auch hinsichtlich Business-Account. Teilweise hast du bessere Analysemöglichkeiten, wobei die sich mehr auf den eigenen Content ausrichten, aber das ist auch so eine Überlegung. Und dann, was ja auch eine Rolle spielt, ist, nutze ich die Web-Applikation oder nutze ich die App auf meinem Handy? Weil auf dem Handy habe ich vielleicht ganz andere Suchmöglichkeiten, die sich massiv unterscheiden können von der Online-Variante.
Also gerade beim Handy, wenn wir jetzt ganz kurz bei der Suche sind, allein schon die Möglichkeit, dass gewisse Applikationen auf die eigene Kontaktliste im Handy zugreifen können, wenn man das freigibt und dort zurückkommen und sagen, Mensch, die Person kenne ich, da gibt es ein Profil zu. Das ist auch für mich ein Teil von Sogmint, was aber schlussendlich webbasiert bei vielen Plattformen gar nicht so geht und was teilweise für mich ein elementarer Bestandteil der Recherche ist, wo ich vielleicht nur die Telefonnummer habe und will dann zu einer Person oder so kommen. Aber jetzt merkt man, wir driften ja schon wieder ab, weil wir ganz, ganz viel zu besprechen haben zum Thema Sogmint. Lass uns mal wieder zurückgehen zu dem Punkt, wir kreieren einen Recherche-Account. Keinen Eierkopf, sondern stecken jetzt mal ein bisschen
eine
Mühe
richtige
rein.
Digitale Identität, genau. Dann kommt es natürlich darauf an, mit wem habe ich es zu tun? Möchte ich mit der Person vielleicht an einem gewissen Punkt auch interagieren, also eine virtuelle Human-Operation durchführen? Dann muss ich natürlich meine digitale Identität ganz anders aufbauen, als das jetzt der Fall wäre, wenn ich einfach nur das Profil anschauen möchte, ohne aus der Masse herauszustechen, dass ich mit der Masse schwimme und unter dem Radar bleibe. Ja, da sind die Ansätze dann natürlich sehr unterschiedlich. Ich frage immer in meinen Kursen, was würdet ihr für ein Profil erstellen? Und so die erste Antwort ist dann für LinkedIn zum Beispiel immer Personaler, weil Personaler können ja überall schauen. Und ich weiß nicht, ob so die erste Idee, die jedem in den Kopf kommt, immer die beste ist. Natürlich hat man eine gute Ausrede, warum man jetzt sich Profile bei LinkedIn anschaut, aber auf anderen Plattformen wirkt das dann schon wieder komisch. Natürlich könnte man als Journalist sich irgendwo anmelden, aber dann hat man das Problem, dass die meisten Journalisten publizieren. Das heißt, wenn ich zu dem Namen recherchiere, müsste ich auch Artikel finden, eine Anstellung bei irgendeinem großen Nachrichtenhaus, bei einer Zeitung oder ähnlichem. Was wäre denn so deine Tipps oder Erfahrungen?
Du hast es gerade schon angesprochen, das Ganze muss wasserdicht sein. Also es bringt ja nichts, wenn ich einen Recherche-Account kreiere, der so schlecht gemacht ist, dass er sofort auffällt. Also das Beispiel mit einem Journalisten, der noch nie publiziert hat, ist ein sehr gutes. Das könnte aber genauso überspitzt gesagt sein, man erstellt einen Account von einem 18-Jährigen, der aber schon 20 Firmen hat und Millionär ist. Das ist auch nicht ganz so plausibel. Klar wird es immer Leute geben, die drauf reinfallen, aber ich fange tatsächlich an mit einem Blatt Papier und überlege mir einfach, was könnte das für eine Person sein und mache mir handschriftlich auch Notizen. In vielen Fällen gehe ich tatsächlich hin, wenn ich nicht den Ansatz fahre, dass das ein Account ist, der für Virtual Human gedacht ist, Da müsste ich wirklich zielgerichtet auf meine Aufklärungsziele drauf hinarbeiten. Aber so ganz pauschal ist es bei mir meistens eine Frau, weil ich festgestellt habe, dass bei Virtual Human Aktionen das weibliche Geschlecht besser ankommt. Und dann gucke ich mir immer an, dass das vielleicht nicht eine Person ist in unserem Alter, weil ich mir denke, wer würde sich denn zum Beispiel bei Facebook und bei Instagram anmelden? Das ist in den wenigsten Fällen die 30, 35, 40-jährige Person, sondern vielleicht 18 bis 22. Als Kind würde ich nicht reingehen, weil dann gibt es wieder Einschränkungen bei der Bedienung der Tools. Und es ist auch so ein moralischer Aspekt, das muss nicht zwingend sein, dass man da als 16-jähriges Kind unterwegs ist. Oder ich gehe halt hin und suche jemand 60 plus minus ein bisschen was, weil das auch aus meiner Erfahrung heraus ist, eine Altersgruppe, die dann vielleicht zu Social Media finden, unter Umständen durch die Kinder. Und als nächstes wäre dann so das Geburtsdatum. Das muss natürlich passen, also wenn ich mir ein Alter ausgedacht habe, ein Geburtsdatum. Und dann so im Kopf schon mal ein bisschen die Vita. Wo kommt die Person her? Also wo ist sie groß geworden? Welche Sprachen spricht sie? In welchen Ländern war sie schon? Welcher Arbeitgeber hat sie? Und das tatsächlich alles noch handschriftlich bei mir. Und gegebenenfalls greife ich dann auch noch mal auf das ein oder andere im Netz zurück, dass ich mir solche Informationen einfach generieren lasse. Also es gibt da so ein paar Webseiten, wo man sich quasi komplette Personen generieren lassen kann. Wobei man dazu sagen muss, in vielen Fällen spucken die auch Unsinn aus. Oh, also wenn es jetzt nicht gerade quasi der englische Sprachschatz ist oder der deutsche, wenn es irgendwas Exotischeres ist, dann kommen da teilweise sehr witzige Sachen bei rum. Und was ich inzwischen auch ab und zu mal mache, ist sowas bei ChatGPT einzugeben und zu sagen, kreier mir mal die und die Person. Wobei ich da auch schon festgestellt habe, dass das Ganze ja sehr voreingenommen ist.
Hat einen gewissen Bias.
Genau, die Ray Baker hat mal einen Artikel dazu geschrieben, wie man das nutzen kann. Und das ist mir hängen geblieben, weil da stand ja drin, gib mir mal die Namen von Damen, die in Harvard studieren, so sinngemäß, oder Stanford, also eins der Elite-Universitäten. Und dann hat ChatGPT 10 Namen runtergerattert und es waren alles asiatische Namen. Kann sein, aber schlussendlich wird es ja auch noch andere Personen geben mit nicht-asiatischen Namen, die dort studieren. Da merkt man schon wieder, das, was man dann von diesen Tools zurückbekommt, ist in irgendeiner Art und Weise voreingenommen. Und dann gehe ich lieber hin und mache das nochmal manuell, recherchiere nochmal manuell, was sind zum Beispiel in gewissen Ländern, gewissen Regionen die häufigsten Namen und nutze dann sowas.
Ja, tatsächlich hätte ich dich auch auf diese ganzen Online-Plattformen angesprochen. Ich sage immer, die sind gut, um so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Und so würde ich auch ChatGPT verwenden. Ein bisschen Inspiration. Vielleicht auch ein paar Sachen nochmal zu schönen, einfach die Struktur vielleicht sich auch vorgeben zu lassen, an was muss ich alles bei einer digitalen Identität denken. Und je nach Anwendungsfall kann das extrem viel sein. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, du machst das alles handschriftlich, weil ich mache das eher digital, weil ich so meine Profile nebeneinander haben kann. Account Management spielt für mich da nämlich auch eine Rolle. Man hat natürlich unterschiedliche Personas, Persönlichkeiten, für unterschiedliche Anwendungszwecke, auch unterschiedliche Stabilität. Tatsächlich habe ich mal eine ganz interessante Frage bekommen, wie viele Rechercheidentitäten kann man denn kreieren und führen? Ich bin überzeugt, dass von wirklich stabilen Identitäten man ein oder zwei führen kann, weil das ist verdammt viel Arbeit, vor allem wenn die aktiv erscheinen sollen. Und aktiv erscheinen bedeutet ja, nicht nur zu Bürozeiten, sondern auch abends am Wochenende, dann wenn halt alle anderen Leute auch auf Social Media aktiv sind. Und das ist verdammt anstrengend, weil du hast dann nicht nur dein eigenes Social Media, was du bedienst, sondern du hast ja auch noch das für die Arbeit in Anführungszeichen, wo du dann auch Content kreieren musst, mit Leuten interagieren musst. Du brauchst ja auch Kontakte. Und wenn wir mal so schauen, im Bereich Social Media, du hast irgendwo immer mal Schnittmengen mit der realen Welt, dass du Freunde, ich meine, die ersten Kontakte, die man eigentlich hat, sind ja so aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, weil man eben das Kontaktbuch hochlädt. Und wenn man dann eben diesen Background nicht hat, dann wird es schwierig. Ich meine, also ein ganz klassischer Fehler ist ja, dass die Leute hingehen und ihrem eigenen Account erstmal folgen mit ihrem Recherche-Account, damit sie überhaupt irgendjemanden haben. Das ist schwierig. Ganz interessant ist natürlich auch bei Plattformen wie jetzt Blue Sky, wenn du nur über einen Invite-Code reinkommst. Also du brauchst erstmal diesen Einladungslink, dass du überhaupt reinkommst. Das heißt, du setzt für die Plattform schon mal eine Verknüpfung zu einer Person. Natürlich gibt es auch ein paar Leute, die posten das online und irgendwann wird das vielleicht auch wegfallen. Aber die Beispiele gibt es natürlich auch. Und gerade wenn wir von Untergrundforen sprechen, also wo sich Kriminelle verabreden, da gibt es das ganz häufig, dass du gewisse Voraussetzungen erfüllen musst. Eine Keuschheitsprobe vielleicht, wenn wir über tiefere Bereiche der Kriminalität sprechen. Da wird es dann schwierig, auch aus rechtlicher Perspektive, gerade für Behörden, weil da verlassen wir definitiv den Bereich, was man als Open Source Intelligence verstehen kann, weil hier wird ein Vertrauen aufgebaut. Und da gibt es ein schönes Urteil vom Bundesverfassungsgericht, schon viele, viele Jahre alt. Und das besagt eben, umso mehr Vertrauen mein Gegenüber in meine Person haben kann, umso wahrscheinlicher, um es jetzt laienhaft auszudrücken, ist die Notwendigkeit eines verdeckten Ermittlers, also eine rechtliche Hürde, die man hier einführt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, was man sowieso generell bei diesen ganzen Rechercheidentitäten sagen muss, weil es kommt darauf an, wie die AGBs geschrieben sind. Teilweise verstößt man gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform, wenn man eben Personen erschafft, die es so nicht gibt.
Du hast vorhin gesagt, du hast in der Regel 1 bis 2 Accounts, die du quasi aktiv nutzen und pflegen kannst. Also wirklich auch vielleicht mit dem Ziel, irgendwann in Virtual Human einzusteigen, wo du wirklich eine digitale Identität aufbaust. Da stimme ich dir zu, aber auch aus einem anderen Grund. Weil ja für Facebook und Instagram zum Beispiel und ein paar andere Plattformen da draußen eine Telefonnummer zwingend erforderlich ist für die Anmeldung. Und das ist ja jetzt nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren, dass man an jeder Ecke irgendeine anonyme Prepaid-SIM-Karte kaufen kann.
Ja, kommt drauf an, wo du unterwegs bist.
Genau, zumindest in großen Teilen Europas muss man sich dafür auch irgendwo registrieren. Und klar, an diese Daten kommen dann nur Strafverfolgungsbehörden oder Nachrichtendienste. Aber die Hürde ist ja schon mal, sowas zu kaufen. Und dann in Deutschland, keine Ahnung, mit der Aldi-Talk-SIM-Karte den Video-Ident-Prozess zu durchlaufen. Und das ist für mich auch immer so ein bisschen eine Hürde. Und ich weiß auch genau, dass diese Telefonnummer nur einmal benutzt werden darf, also für ein Set Sock-Puppets. Wenn ich mich hingehen würde und ich würde dann mit dieser Telefonnummer ein halbes Jahr später versuchen, einen weiteren Facebook-Account anzumelden, dann würde ich eine Meldung bekommen, gibt schon, hast du Pech gehabt, aber du darfst gerne einen Ausweis hochladen. Und das kann dann sein, dass der neue Account nicht funktioniert und der alte dementsprechend gesperrt wird. Also da haben wir auch so ein paar Sachen im Hinterkopf, die wir bedenken müssen, was die Technik anbetrifft. Also ganz grob in Richtung OPSEC. Auch wenn ich jetzt privat auf meinem Rechner irgendwie ein Social-Media-Profil habe und ich habe solche Recherche-Accounts, dann sollte ich natürlich auch nicht parallel mit denen über die gleiche IP-Adresse rausgehen, weil sowas auch nachverfolgt werden kann. Und das macht unter Umständen einen gut gepflegten Recherche-Account kaputt. Also ist es tatsächlich gar nicht so trivial, wie man denkt. Und deswegen habe ich zwar auch viele, viele Recherche-Accounts, also manche, die wirklich diese Eierköpfe sind. Den Begriff finde ich übrigens toll, den kannte ich so gar nicht für so einen dummen Recherche-Account. Aber ich habe 1, 2, das sind quasi meine Kronjuwelen. Die hege ich, die pflege ich, die nutze ich nicht auf meinen normalen Rechner. Da gibt es eine eigene virtuelle Maschine für. Also da betreibe ich schon relativ viel Aufwand. Und weil ich so viel Aufwand dafür betreiben muss, muss das Ding ja auch dann dementsprechend ganz schön lange halten. Da will ich es nicht direkt kaputt machen. Dann gehen wir mal zu Facebook zurück. Ich melde mich mit einer Telefonnummer an und ich habe meine Person im Kopf und dann tippe ich die ganzen Daten ein. Und irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo nach einem Profilbild gefragt wird. Was machst du denn dann, wenn du ein Profilbild liefern sollst von einer Person?
Ja, das wird ja tatsächlich mit der Zeit immer einfacher. Durch den Fortschritt der Deepfake-Technologie wird es ja einfacher und einfacher, Bilder von realistisch erscheinenden Menschen zu kreieren.
Glaubst du, da muss ich aber einhaken ganz kurz.
Genau, ja.
Weil das sieht alles so gut aus. Das sieht alles viel zu gut aus. Das ist ja nicht das Selfie-Bild vom Opa aus der Kamera, sondern die sehen halt mega geil aus.
Ja, wenn du dein Prompt entsprechend machst, musst halt die Sachen entsprechend einstellen, dann geht das schon. Und ja, ich finde, das Thema Profilbild ist sowieso sehr groß. Ich glaube, da könnten wir uns auch eine ganze Weile drüber unterhalten, weil wenn du einfach Bilder von irgendeiner anderen Person nutzt, dann verstößt du gegen Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, also bewegst dich schon auf sehr dünnem Eis, einfach Bilder irgendwo ja zu nutzen. Dann der nächste Punkt ist, selbst wenn du Stock-Images nutzt von Personen, die die Lizenz quasi dafür geben, dass du das einfach frei verwenden kannst, hast du das Problem, dass das jeder mit einer einfachen Bilderrückwärtssuche sofort entlarven kann. Und ich finde es sowieso gruselig, weil die ganzen Menschen, die du auf den Stock-Image-Seiten findest, die siehst du auf jeder Webseite, auf jeder Werbung, siehst du dieses Gesicht tausendfach. Also irgendwann, wenn du mal so ein paar Stock-Images gesehen hast, siehst du immer wieder die gleichen Models über ganze Werbeanzeigen und sonstiges verteilt. Dann bewegen wir uns eigentlich schon so in die Bereiche, wir nehmen Content und verändern den. Du hast da ja auch mal einen schönen Beitrag gemacht, mit der Face-App so ein bisschen rumgespielt und da gibt's dieses tolle Beispiel von dem Influencer aus Japan war es, glaube ich, der auch zigtausend Follower hatte und also 50-jähriger Mann, der sich irgendwie in eine junge, bildhübsche Frau verwandelt hat mittels 3 Klicks in der Face-App. Das sind natürlich Möglichkeiten. Da muss man aber auch so ein bisschen Mut haben, sich selbst dann als Subjekt zu verändern, weil du hattest irgendeinen berühmten Fußballer, ich glaube
Thomas Müller war es.
Genau, Thomas Müller. Und im Prinzip man hat erkannt, die Ähnlichkeit ist da. Also wenn man wusste, wer es Vorlage, dann konnte man das direkt miteinander vergleichen und auch wiedererkennen, weil so gewisse markante Sachen einfach bestehen bleiben. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich wollte schon immer mal schauen, wie es mit der Biometrie aussieht, ob die quasi bestehen bleibt oder ob die auch...
Bleibt. Ich hatte das tatsächlich mal ausprobiert. Bilder von mir, aber auch von anderen Personen mit dieser Face-App in das andere Geschlecht wandeln zu lassen. Habe das dann hochgeladen bei Microsoft mit dem Bilderkennungsdienst. Und es war in vielen Fällen zwar nicht 100% eindeutig, dass es sagte, es ist die gleiche Person, aber wir hatten Werte von jenseits der 0,8.
Was ja also über 80% durchaus übereinstimmt.
Genau, ein Indiz dafür sein könnte, ist die gleiche Person oder verwandt. Aber das ist tatsächlich so mein Vorgehen. Es ist ja auch ganz wichtig, wenn man so ein Profil über längere Zeit pflegen möchte, dann braucht man auch immer wieder Nachschub.
Genau, und unterschiedliche
Möglichkeit
Bilder.
Man macht selber Bilder von sich, ändert das und lädt das hoch. Oder, und das ist jetzt moralisch nicht ganz so astrein, aber ich suche mir halt irgend so einen Influencer raus, nehme mir da Bilder, mache eine Geschlechtsumwandlung mit so einer Face-App, ändere das Alter nochmal ein bisschen und jagt dann diese ganzen Bilder nochmal durch diverse Filter. Also von mir aus so ein Snapchat-Filter, wo Hasenöhrchen dran sind oder sowas. Also ändere da schon relativ viel. Und dann habe ich im Endeffekt auch ganz, ganz viel Nachschub. Das muss aber auch zu dem Sockpuppet passen. Mhm. Also wenn ich jetzt den 40-jährigen Geschäftsmann hätte, dann würde es mir tatsächlich vielleicht schwer fallen, den Influencer zu finden, der Sachen teilt, die aus dem Leben dieser Person stammen könnten. Mhm. Also so ganz trivial ist das nicht, aber es gibt durchaus einfache Mittel und Wege, ohne jetzt diese ganzen KI-Tools zu nutzen, um da immer wieder für Nachschub zu sorgen.
Genau, ja. Also die Möglichkeiten sind vielfältig und gerade jetzt auch mit den Fortschritten in der generativen KI im Bereich Bilder wird da natürlich auch immer mehr möglich, weil du eben mit einem Ausgangsbild ganz viele andere Situationen schaffen kannst. Und das war ja bisher immer so die Schwierigkeit. Du konntest natürlich ein Foto von thispersondoesnotexist.com oder generated photos nehmen und hattest dann eine Perspektive, ein Gesicht einmalig. Das konntest du natürlich morphen mit einem anderen Bild, aber dann warst du auch schon relativ limitiert. Da entwickelt sich gerade viel. Was natürlich auch so denkbar ist, dass du wirklich mit 3D-Animationen arbeitest und einen 3D-Avatar verwendest, der dann wirklich ultra hochauflösende Bilder generiert. Also das wäre auch so eine Möglichkeit. Da muss man technisch dann aber schon auch ein bisschen versierter sein.
Also ich glaube, ganz so einfach, wie manche sich das vorstellen, ist es heutzutage zum Glück noch nicht.
Nee.
Du hast das Thema, du musst den richtigen Prompt eingeben angesprochen. Also ich muss im Endeffekt der KI genau sagen, was sie machen soll. Und selbst da, so für mein Gefühl, macht sie den Job noch zu gut, als dass ich das jetzt als als Wald- und Wiesenbild einer Privatperson verwenden kann, dann muss ich dann schon viel, viel mehr Aufwand und Zeit reinstecken. Und dann ist dann irgendwann auch bei mir der Punkt erreicht, wo ich sage, lohnt sich das denn, so viel Zeit da zu investieren, oder gibt es nicht einen einfacheren Weg?
Und jetzt, ganz kurz noch ein ganz anderer Aspekt, und zwar, was man ja auch bedenken muss, wenn ich diese Rechercheidentität kreiere, um irgendwann mal mit der Personengruppe zu interagieren, dann kann ich irgendwann in die unschöne Situation kommen, dass ich entweder mit denen telefonieren muss oder vielleicht sogar einen Videocall habe oder im schlimmsten Fall mich sogar persönlich mit denen treffen muss. Wenn ich dann eine super Identität habe, die aber komplett aus KI besteht, dann habe ich natürlich das Problem, was mache ich denn jetzt im echten Leben? Wie agiere ich mit denen? Und deswegen, natürlich gibt es auch so Möglichkeiten der Verschleierung mittels Brille, Fake-Nase und Perücke. Das muss natürlich vernünftig gemacht werden, aber das wäre so eine Möglichkeit, wo man tatsächlich das dann auch in Echtzeit gewährleisten kann. Natürlich gibt es mittlerweile Algorithmen, die es schaffen, ein Deepfake in Realtime zu erstellen, also in Echtzeit in einem Videocall auch die Stimme zu verändern und sonstiges. Aber da sind wir definitiv in einem Bereich, wo man technisch einiges an Know-how braucht und aber auch an Voraussetzungen. Also ich meine, wir haben hier die Schwierigkeiten mit dem Online-Aufzeichnen von einem Podcast am eigenen Leib gespürt. Und so ist das natürlich nochmal viel, viel schwieriger und anspruchsvoller für das System. Ja, wenn ich jetzt meine Stimme ändern möchte, mein Gesicht ändern möchte und sonstiges, um mit dir zu interagieren als Rechercheidentität.
Ich meine, jetzt in diesem Call wird das wahrscheinlich mit unseren Rechnern funktionieren, weil die Bildqualität so unterirdisch ist. Also wenn da jetzt ein schlecht gemachter Deepfake wäre, würde ich das ja auch gar nicht erkennen. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt ein Profil erstellt in der Social-Media-Plattform, also eine Telefonnummer und dann ein Profil darauf basierend, eine Person, also textbasiert eingegeben, Name, Geburtsdatum und eine Vita. Wir haben jetzt ein paar Bilder von der Person, die wir nach und nach hochladen könnten. Was wäre denn bei dir der nächste Schritt? Also wie würdest du tatsächlich auf dieser Plattform interagieren?
Ja, auch hier kommt es wieder ganz darauf an, worum geht's. Möchte ich zu einer bestimmten Thematik einfach recherchieren, dann kann ich wahrscheinlich schon direkt drauf loslegen. Wenn ich mich als einer bestimmten Person oder Personengruppe annähern möchte, dann ist die direkte Freundesanfrage der denkbar schlechteste Weg, sondern dann muss ich erstmal mir eine Historie aufbauen. Und das zeigt eigentlich auch schon ganz deutlich, wie viel Zeit und Arbeit eine vernünftig kreierte Rechercheidentität bedeutet. Weil die kann ich nicht von einem auf den anderen Tag hochziehen und sagen, hallo, hier bin ich. Ist natürlich auch eine Masche, aber das wird in vielen Fällen nicht funktionieren. Und das geht auch so ein bisschen einher. Ich sage auch immer Angehörigen von Sicherheitsbehörden, man kann nicht von einem auf den anderen Tag in einem bestimmten Phänomenbereich, Deliktsbereich arbeiten, sondern man muss erstmal das Vokabular auch verstehen. Man muss verstehen, wie denken die Kriminellen, wie drücken die sich aus und wo sind die überhaupt aktiv? Natürlich gibt es auch welche, die bieten ihre Dienste über Instagram und andere große Social-Media-Plattformen an. Aber der Großteil verschleiert sich natürlich, hat einen anderen Username, agiert unter Pseudonymen, baut sich da eine Reputation auf, tauscht sich aus in Untergrundforen, in Telegram und Co., wo dann tatsächlich auch kriminelle Geschäfte verabredet werden. Telegram ist ein schönes Beispiel, weil ich muss erstmal die Kanäle überhaupt identifizieren, wo meine Zielpersonen aktiv sind. Also ich kann ja nicht über Telegram suchen, wo ist MWO sind aktiv, sondern ich muss in den Kanälen, in den Gruppen sein, sonst finde ich dich gar nicht.
Ich gehe sogar noch mal ein bisschen simpler vor, indem ich auch, wenn ich eine Person kreiert habe, auch Hobbys erstelle. Und so der erste Schritt für mich nach der Erstellung eines Accounts auf Instagram oder TikTok oder Twitter oder so, ist, dass ich mir einfach Inhalte suche, zu dem fiktiven Hobby. Mhm. Also das kann sein, dass die Person gerne kocht. Und dann geht sie auf Instagram hin und sucht sich ein paar Koch-Influencer und Rezepte raus und klickt da halt einfach rum, verteile ein paar Likes, folge ein paar Personen. Auf Facebook könnte es zum Beispiel sein, dass ich, wenn es ein deutscher Recherche-Account wäre, dass die Person Fußballfan ist. Und dann gehe ich einfach diesem Fußballclub folgen oder in irgendwelche Gruppen rein, wo man sich dann über diesen Club austauscht. Und dann ist es auch relativ einfach, ein bisschen Content zu generieren. Also gerade das Fußballbeispiel ist für mich ganz toll. Also ich würde zum Beispiel auch niemals hingehen und dem FC Bayern mit einem Recherche-Account folgen, weil das ist etwas, was ich im realen Leben mag. Also muss das schon irgendeine andere komische Mannschaft sein. Aber dann bin ich halt in den Bereichen unterwegs und wenn sie halt gut oder schlecht gespielt haben, dann gebe ich meinen Senf dazu. Als Kommentar, als Like, als quasi Emoji oder sonst was in der Richtung. Und all das sieht dann aus Sicht der Plattformen so aus, als würde ein echter Mensch dahinter stecken. Weil das muss man auch noch mit bedenken. Es geht uns ja nicht nur darum, um uns vor potenziellen Aufklärungszielen zu schützen, sondern auch der Plattform weiß zu machen, dass wir auch ein Mensch sind und nicht rausgekickt werden. Also ich kann mich entsinnen, bei Facebook gab es mal so die Vermutung, dass die auch die Mausbewegungen tracken. Mhm. Also wie schnell klickt man Sachen an? Weil es gab früher Plattformen, die haben Facebook gescraped, indem sie schlussendlich einfach nur jeden HTML-Link angeklickt haben, ganz schnell. Wenn ich also 80 Links in 3 Sekunden anklicke, dann ist das nicht menschenlike. Ja? Und dann kann dieser Account gesperrt werden. Wenn ich aber wirklich hingehe und ich scrolle durch eine Timeline durch und ich klicke einzelne Sachen an, so wie es ein echter Mensch machen würde, dann ist vielleicht der Algorithmus von Facebook auch zufrieden, weil der sagt, ja, das ist halt ein Mensch. Und das wäre so das Einfachste für mich. Oder ein Tipp, den ich mal bekommen hatte von der Techniset, die hat gesagt, bei Facebook ist sie mal hingegangen und hat diese komischen Spiele gespielt. Hm. Farmville oder wie die alle hießen. Und dann hat sie halt einmal die Woche da irgend so ein Spiel gespielt. Aber das ist ja auch lebensecht,
ja,
und ist auch etwas, was nicht so einfach mit einer Maschine zu replizieren ist. Und dann sagt die Plattform von vornherein, das ist ein Mensch, dich lassen wir drin. Und dann kann ich anfangen, auf meine Aufklärungsziele zuzugehen. Ganz langsam und Schritt für Schritt, dass man sie ja nicht aufscheucht.
Ja, tatsächlich, was auch noch ein guter Tipp ist, sich Hobbys rauszusuchen, zu denen man zumindest so ein bisschen Grundwissen hat. Man sollte kein Thema als Hobby vorgeben, zu dem man gar nichts weiß, keine Idee hat. Vielleicht wird das jetzt auch unproblematischer, weil man einfach ChatGPT im Notfall fragen kann, aber neigt ja auch dazu, irgendwelche Sachen zu erfinden und zu halluzinieren. Von daher sollte man schon Hobbys auswählen. Du hast das Beispiel Fußball genannt. Du magst selbst Fußball, also kennst du dich so ein bisschen grundlegend aus und kannst dann halt auch einfach zu einer anderen Mannschaft ein bisschen was sagen. Aber so ein grundlegendes Verständnis sollte man auf alle Fälle mitbringen, sonst fliegt man da auf. Und ich finde es ganz interessant, dass du eben gesagt hast, gibt eigentlich zwei Komponenten, gegen die man sich schützt. Auf der einen Seite von den Personen, die man recherchiert, zu denen man recherchiert, die Aufklärungsziele, die Zielpersonen. Und zum anderen schützt man sich ja, beziehungsweise den Recherche-Account, davor, dass er verbrannt wird von der Plattform selbst, dass er eben als ja nicht menschlicher Account, als nicht legitimer Account erkannt wird und dadurch geschlossen wird. Eine der schwierigsten Plattformen für die Accounterstellung ist immer Facebook gewesen, auch historisch, weil man eben recht hohe Anforderungen hat. Tatsächlich eine Variante, die ich ganz gut finde, um Accounts zu kreieren, ist, wenn man wirklich ein physisches Handy hat und dann auf diesem Handy die komplette Identität erstellt, während man das Handy eben auch einstellt. Also wenn ich ein Android-Gerät habe, dann mache ich mir in dem Zuge, während ich das installiere, eine Gmail-Adresse. Die nutze ich dann auch für andere soziale Plattformen. So wie es halt auch ein anderer Mensch machen würde, der jetzt gerade sein Handy bekommen hat, seine Accounts aufsetzt und ja.
Und das Thema mit dem Handy und dort Accounts erstellen und überhaupt Usen mitmachen, das ist genug Stoff für eine eigene Folge. Jetzt haben wir also die letzten 40 Minuten uns über das Thema Sockmin unterhalten und wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, dass wir recherchieren können. Das zeigt also wieder, wie komplex das ist, weil wir uns über OPSEC unterhalten haben, Wir haben uns über die technischen Voraussetzungen unterhalten, wie man da überhaupt rangehen muss. Wir haben uns darüber unterhalten, wie man einen guten Recherche-Account erstellt. Und das ist bei weitem ja auch nicht ausgeschöpft. Aber gerade das, was du zum Schluss auch gesagt hast, mit dem, wir schützen uns vielleicht vor dem einen oder anderen Aufklärungsziel, wir schützen uns davor, von der Plattform runtergeschmissen zu werden, das bringt so ein paar Vorträge von der GoosenCon in meine Erinnerung, womit wir auch dann direkt schon beim Usen Spotlight, beim großen Thema sind, beim Spotlight in diesem Monat.
Genau, weil wir haben uns entschieden, die German Open Source Intelligence Conference, kurz die GoosenCon, die wir beide ja ins Leben gerufen haben, nochmal ins Spotlight zu stellen. Denn wie ihr alle wisst, 20. November diesen Jahres findet sie das erste Mal in Präsenz statt in Frankfurt am Main. Und wir haben eine ganze Reihe an richtig coolen Vorträgen und ich freue mich schon richtig auf den großen Tag, weil wir hatten in den Jahren zuvor schon tolle Vorträge und spannende Vorträge. Kann man sich auch alle online anschauen unter goosencon.de. Aber Matthias, was haben wir denn dieses Jahr alles im Schlepptau?
Ganz vieles. Also ich muss jetzt selber überlegen, aber fast jeder Vortrag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist auch SocMint mit drin. Also wir haben zum Beispiel den MIG, der im Endeffekt Geolocating betreiben wird, auch anhand des Beispiels Krisengebiete, auch Waffenhandel und viele der Erkenntnisse, die der MIG gewinnt, hat er sicherlich auch von sozialen Medien. Und da muss er sich auch dementsprechend schützen und auch glaubwürdig dann da agieren, wenn er mit irgendwelchen terroristischen Organisationen auf dieser Plattform konfrontiert wird. Und das gleiche auch der Vortrag von der Aisha, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, was ja quasi SocMint par excellence ist, wo es darum geht, Netzwerke in sozialen Medien aufzuklären von Personen, die uns allen vielleicht nicht ganz so wohlgesonnen sind. Und auch was Chiara und Lukas vorstellen, dass sie diesem Cannabis-Krypto-Scam auf die Schliche gekommen sind. Da war ja auch Inhalte dabei, ich glaube, wo relativ viel aus sozialen Medien dazu beigetragen hat, ein Bild von diesem Täter zu machen. Also ich will nicht zu viel erzählen. Wir haben die Vorträge selber noch nicht gesehen, aber allein schon von den Titeln her, von den Inhalten, die uns so mitgegeben wurden, vieles, was mit SocMint zu tun hat und vieles, was wahnsinnig spannend ist. Also da hoffen wir, dass wir noch die ein oder andere Person zusätzlich bei der Konferenz sehen können, zu denen, die jetzt schon die Tickets gekauft haben.
Genau, ja. Viele Tickets gibt es ja tatsächlich nicht mehr, aber die letzten Tickets gibt es jetzt noch bis 1. November. Also wer noch nicht zugeschlagen hat, letzte Chance. Und tatsächlich war das auch wieder eine extrem spannende Folge. Wir haben so viel thematisiert und was mir auch so nochmal deutlich geworden ist, ich habe ja mit Christina jetzt gerade Digital Trades Academy auch gestartet, wo wir den Kurs ja als Online-Kurs zur Verfügung stellen, Fundamentals of Cyber Investigation and Human Intelligence. Da haben wir diesen Dreiklang Open Source Intelligence, Social Media Intelligence und Human Intelligence. Und das baut natürlich aufeinander auf, wie wir heute auch gesehen haben. Man startet eigentlich mit einer normalen Websuche. Wo finde ich denn überhaupt meine Zielperson? Steigt dann in Social Media ein. Und da ist eigentlich schon der Knackpunkt, wie gestalte ich meine Identität, dass ich die im Nachgang dann auch verwenden kann für eben eine Human Intelligence Operation, dass ich mit meiner Zielperson interagieren kann. Also ist ein extrem spannendes Thema und wir werden da definitiv noch tiefer eintauchen. Ja, Matthias.
Jede Menge Stoff für die kommenden Podcasts und da freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Matthias.
Mach's gut. Tschüss. Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wissen. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.